Jänner, März und Dezember 1983. Zwei Frauen werden in Graz getötet, eine in Deutschlandsberg. Die drei Morde weisen viele Parallelen und Verbindungen auf. Dennoch war es nicht der gleiche Täter. Ja, und damit herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten. Mein Name ist David Knees, ich bin der Host dieses Podcasts und mit der heutigen Folge ist Staffel 11 von Delikt schon wieder komplett. Und die Staffel komplettiert heute unser Gast, den ich nicht mehr extra vorstellen muss. Ihr kennt ihn schon alle, wenn ihr schon ein paar Mal Delikt gehört habt. Es ist Hans Breitegger. Grüß dich und schön, dass du da bist.
Hallo David, servus.
Ja. Unser heutiger Fall, der stammt aus deinen Anfangsjahren als Kriminalreporter und der beginnt in Graz. Also eigentlich habe ich hier einen Notizzettel mit drei unterschiedlichen Fällen vor mir liegen und wir werden zu den einzelnen jetzt noch ins Detail gehen, aber der erste Fall, das ist jener Mord an Silvia L. Das war am 9. Jänner 1983 in ihrer Wohnung in der Bethlehemgasse. Was ist damals passiert, Hans?
Ja, was ist da passiert? Das Opfer war eine Prostituierte, eine Wohnungsprostituierte in Graz, die 27-jährige Silvia L., wie du schon gesagt hast. Die ist misshandelt worden, die ist niedergeschlagen worden, die ist mit einem Elektrokabel erdrosselt worden und gleichzeitig hat sie schwere Stichverletzungen erlitten. Der Täter hat also auf sie eingestochen, hat dann mit einem Kabel sie letztendlich getötet und dasselbe hat er mit der Katze gemacht. Er hat zuerst auf die Katze eingetreten, hat auf die Katze eingeschlagen und hat die Katze dann letztendlich mit einem Messer erstochen. Mhm. Also man hat schon gesehen, wie die Kriminalpolizei von Anfang an, wie sie hinkommen sind, wie die Spurensicherer, Mordermittel hinkommen sind, dass da ein sehr hohes Gewaltpotenzial vorhanden sein muss beim Täter. Das hat man damals schon vermutet. Unheimlicher Hass, damit dieses Gewaltpotenzial erklärbar ist.
Mhm. Wie sind die Ermittler dann vorgegangen? Hat man da gleich jemanden in Verdacht gehabt?
Es hat gleich Verdächtige gegeben. Der erste Verdächtige war der Zuhälter, der Silvia L., das war der Peter B. Man hat an ihm, an seiner Kleidung, an den Händen, Blutspuren sichergestellt und man hat gesagt, oder ist davon ausgegangen, ich weiß es, ich habe selber mit dem Mordgruppenchef damals einige Male gesprochen und der war überzeugt, dass der Peter B. der Täter der Silvia L. ist. Der hat aber nichts zugegeben, logisch. Wie wir dann noch hören werden, er hat mit der Tat wirklich nichts zu tun gehabt. Ja. Jetzt ist man hergegangen und hat man festgestellt, dass er bei der Polizei Schulden hat. Er hat einige Verwaltungsdelikte oder Verwaltungsstrafen nicht bezahlen können. Er hat Verwaltungsdelikte begangen, hat Strafen gekriegt, hat die nicht bezahlen können und hat daher Ersatzfreiheitsstrafen ich glaube 60 Tage oder ein bisschen über 60 Tage waren offen. Jetzt hat man eingesetzt in das Gefangenenhaus der Bundespolizeidirektion Graz am Paulustor damals und hat gesagt, oder hat gehofft, er wird schon weich werden, er wird dann schon irgendwann einmal zu reden beginnen, wenn er da drinnen sitzt. Dem war nicht so.
Und auch die Blutspuren waren leicht erklärbar. Er hat da anscheinend in der Sorge um die Silvia L. einfach, ja, also zum Tatort gekommen ist. Er hat ja diese Tat dann auch der Polizei gemeldet. Er war der Erste dort bei dem Opfer und so waren diese Blutspuren erklärbar.
Richtig.
Ihr habt damals für die Kleine Zeitung, du und dein Kollege Werner Supper, regelmäßig darüber berichtet. Wie seid ihr da rangegangen? Wie beginnt ihr solche Recherchen?
Begonnen haben unsere Recherchen am Tatort. Wir sind hingekommen, wie wir die Meldung gekriegt haben, dass da ein Mord passiert ist. Wir haben dort mit den Kriminalbeamten gesprochen. Es hat ja keine Pressesprecher damals bei der Polizei gegeben. Also wir haben direkt mit den Beamten vor Ort geredet. Wir haben dort unsere Informationen bekommen. Es war nicht so wie heute, dass man möglichst wenig bekannt gibt. Wir haben relativ viel erfahren und darüber hinaus sind wir dann ich würde sagen, fast jeden Tag nach Dienstschluss, wenn wir aus dem Büro hinaus sind, aus der Redaktion, sind wir ins Milieu gegangen und haben dort unsere Recherchen angestellt. Der Kollege Werner Super hat eine Straßenprostituierte gekannt, die ihn immer wieder, das war sein Zund, die immer wieder ihn mit Informationen beliefert hat, Tipps gegeben hat, wenn sie irgendwas gehört hat, sind immer wieder Geschichten entstanden durch diese Infos. Und diese Frau haben wir kontaktiert, das war eine Straßenprostituierte in der Griesgassen. Und die wiederum hat eine Kollegin und Freundin gehabt und das war die Ehefrau des Peter B. Die Gattin hat ihren Mann im Gefängnis mit Essen versorgt und hat natürlich mit ihm auch über die Vernehmungen gesprochen. Und immer, wenn wir was wissen wollten, bestimmte Informationen haben wollten, haben wir diese beiden Damen kontaktiert, aber vor allem die Ehefrau war interessant. Haben wir gesagt, das wollen wir wissen. Frag dein Mann, was sagt er dazu? Frag dein Mann, was ist bei den Vernehmungen gesprochen worden? Was hat man ihm vorgehalten? Und so waren wir immer am neuesten Stand. Ja. Und der Kripo-Chef hat oft getobt. Das war ein bisschen ein Choleriker damals. Der hat immer wieder getobt und hat geschrien mit seinen Beamten, dass die kleine Zeitung schon wieder so viele Informationen hat, die veröffentlicht worden sind, was von der Polizei natürlich nicht bekannt gegeben worden sind. Aber wir erfahren haben im Milieu durch diese Ehefrau des Peter B.
Ja, und was habt ihr von ihr so erfahren?
Unter anderem auch eine Sache, einen Vorfall, der sich einige Wochen nach dem Mord an der Silvie E. in Graz ereignet hat. Wörtliche Aussage der Dame, da ist er narisch unterwegs, oder der beiden Damen, da ist er narisch unterwegs, der die Prostituierten würgt.
Okay, und da lag natürlich der Verdacht nahe, dass der narische, wie du gesagt hast, der auch der Mörder von der Silvia L. ist.
Nein, das hat man so nicht vermutet. Es hat nur einen Vorfall gegeben. Es ist eine Prostituierte, das muss ich erklären, es ist eine Prostituierte von dem angesprochen worden, von diesem sogenannten Narischen. Das war ein junger Bursch. Der ist mit ihr in die Wohnung. Es war auch eine Straßenprostituierte, die halt ihre Wohnung in der Nähe gehabt hat. Der ist mit ihr in die Wohnung, dort ist er über sie hergefallen, hat sie attackiert, hat sie geschlagen, hat sie gewürgt, fast bis zur Bewusstlosigkeit. Dann hat er von ihr Geld verlangt, sie hat ihm 700 Schilling gegeben, mehr hat sie nicht gehabt. Daraufhin hat er sie wieder gewürgt, dann hat er wieder von ihr abgelassen, das hat sie in mehreren Etappen abgespielt, hat ihr das Geld zurückgegeben, hat gesagt, da hast du das Geld wieder, du bist ein armes Weib. Mhm. Hat sie aber dann aufgefordert, mit ihm mitzukommen in seine Wohnung. Die war da in der Nähe von Lassnitzhöhe, da hat er gewohnt. Und sie hat schon Angst gehabt vor ihm und ist dann halt in ihrer Angst, hat eingewilligt, ja, ist mit. Und auf der Straße haben sie eine Kriminalstreife, eine Rotlichtstreife getroffen. Das waren zwei Beamte, die halt auch unterwegs waren wegen diesem Prostituiertenmord und im Rotlicht Befragungen durchgeführt haben. Sie hat sich aber nicht getraut, denen zu sagen, was vorgefallen ist. Aus Angst hat sie geschwiegen, aber die beiden Beamten haben den jungen Burschen perlustriert, haben seine Daten festgehalten und sind weitermarschiert. So, er hat aber dann Abstand genommen von dieser, dass sie mitfährt mit ihm. Und die Prostituierte hat dann einem Zuhälter davon erzählt. Der hat aber umgehend die Polizei informiert und aufgrund dieser Information und aufgrund der Daten, die man ja gehabt hat von dieser, durch diese Kontrolle, weil das hat man sich ja notiert alles, ist dann ein 19-jähriger Lehrling ausgeforscht worden. Mhm. Ein gewisser Michael V. Und dieser Michael V., bei dem hat man eine NATO-Jacke gefunden, auf dem Blutflecken drauf waren. Und deshalb wurde er auch zum Mord an der Silvia L. vernommen. Er hat aber Alibi anbieten können, es ist nichts herausgekommen und die Staatsanwaltschaft hat abgelehnt, Haftbefehl zu erlassen und dieser Bursche musste wieder auf freien Fuß gesetzt werden.
Ja, ich habe damals geschrieben, er hat behauptet, dass er dort zum Tatzeitpunkt in einem Lehrlingsheim übernachtet hätte. Das konnte man ihm nicht widerlegen. Und somit war er zwar für diesen Raub an der Prostituierten angezeigt worden, aber in erster Linie jetzt nicht dann weiter mit diesem Mord in Verbindung gebracht worden.
Das ist richtig, er war wegen Körperverletzung und wegen versuchter Raub und Körperverletzung hat man ihn angezeigt. Es war, wir haben dann glaube ich auch geschrieben darüber, dass das unverständlich ist, dass da kein Haftbefehl erlassen wird. Aber er musste auf freien Fuß gesetzt werden. Die Staatsanwaltschaft hat es abgelehnt, Haftbefehl zu erlassen.
Also Michael V. ist zwar angezeigt wegen diesem versuchten Raub und der Körperverletzung, dann wieder aber freien Fuß. Und wenige Zeit später eigentlich passiert dann ein zweiter Mordfall. Und zwar war das am 7. März 1983. Damals ist die 24-jährige Silvia R., ebenfalls eine Prostituierte, in der Grazer Lazarettgasse getötet worden. Und der Mord, der weist einige Parallelen zum ersten, über den wir schon gesprochen haben, auf.
Ja, der zweite Mord ist auch so abgelaufen oder ähnlich brutal abgelaufen wie der erste. Die Frau ist niedergeschlagen worden, die Frau ist malträtiert worden, gewürgt worden, erwürgt worden und zum Schluss, da war sie vermutlich schon tot, hat ihr der Täter dann noch ein nasses Handtuch um den Hals zugezogen, so dass sie mit Sicherheit stirbt. Parallelen hat es deshalb gegeben, weil in beiden Fällen Schlüsselbund verschwunden ist. Der Täter hat die Schlüssel mitgenommen. Beim zweiten Mord hat er auch noch eine Gaspistole geraubt. Das hat sich dann später herauskristallisiert oder man hat nachweisen können, dass die anhand der Spuren, dass die Silvia R. mit dieser Waffe, ja, mit Platzpatronen, wollte sie auf den Täter schießen und sich verteidigen. Sie hat Ladehemmung gehabt und der Täter hat ihr die Waffen weggenommen und hat diese Waffe mitgenommen. Die ist ihm dann später ja zum Gefängnis geworden. Auf das werden wir ja noch kommen. Bei der Silvia R. ist noch Schmuck verschwunden. Da sind Halskettel verschwunden. Die werden dann eine Rolle spielen bei der Festnahme des Täters oder Ausforschung des Täters. So, jetzt muss ich aber noch dazu sagen, 5 Tage nach dem Mord an der Silvia R. ist dann plötzlich gegen Michael V. Haftbefehl erlassen worden, wegen des versuchten Raubes und der Körperverletzung an der Prostituierten, die er in der Wohnung attackiert hat, von der er Geld verlangt hat, die er verletzt hat.
Also Michael V. kam dann tatsächlich in Haft, hat man ihn dann mit den beiden Morden in Verbindung gebracht oder vielleicht sein Alibi mit dem Lehrlingsheim noch einmal genauer sich angeschaut? Wie war das?
Er war ja nur überprüft worden im Fall Silvia L. Dieser Bursche hat ein Alibi gehabt, das Alibi hat man nicht widerlegen können und somit ist er nicht mehr im Fokus der Ermittlungen gestanden. Man hat gewusst, er hat eine Prostituierte bedroht, er hat eine Prostituierte verletzt, er hat eine Prostituierte zu berauben versucht, aber man hat ihn mit den Morden in keinster Weise in Verbindung bringen können. Trotzdem ist er wegen Raubversuch und Körperverletzung verhaftet worden, der ist im Gefängnis gesessen. Natürlich hat man ein Augenmerk auf ihn gelegt, aber da hat es andere Verdächtige gegeben im Fall. Da ist einmal der Ehemann unter Verdacht geraten, auf den kommen wir dann später auch noch zurück. Der Werner R., der hat sie gefunden, der hat Blut an den Händen gehabt, wie der Zuhälter von der Silvia L. einst, nicht?
Ja.
Aber er hat ein Alibi vorlegen können. Er hat ein Alibi gehabt und man hat ihn mit der Tat nicht näher in Verbindung bringen können. So ist er wieder ausgeschieden als Verdächtiger. So, und dann war noch der 28-jährige Heribert L. Der Heribert L., war der Ex-Freund der Silvia R. und war der Ex-Gatte der Silvia L., des ersten Mordopfers.
Und damit gibt es eine
direkte Verbindung. Damit gibt es wieder eine Verbindung zwischen den beiden Mordfällen. Aber auch dieser Mann hat ein Alibi gehabt, das man ihn nicht widerlegen hat können. Jetzt sind die Ermittlungen halt weitergegangen. Jetzt hat man sich auf den Schmuck konzentriert, der Silvia L. geraubt worden ist.
Dem ersten Opfer.
Das waren 2 Halskettel, die hat der Täter, wie sich später herausgestellt hat, der Michael V., der in Haft gesessen ist, aber hat zu dem Zeitpunkt noch überhaupt davon nichts gewusst. Aber dieser Bursche hat seiner Freundin diese Ketteln geschenkt. Dann sind sie gemeinsam zu einem Juwelier in Graz und haben diesen Schmuck dort verkauft. Aufgrund der Beschreibung des Schmuckes, das hat ja der Zuhälter gewusst, was sie für einen Schmuck gehabt haben, das haben andere Leute gewusst. Aufgrund der Beschreibung des Schmuckes hat die Grazer Kriminalpolizei einen Juwelier gebeten, diesen Schmuck nachzufertigen, damit sie die Bilder in der Zeitung, in den Zeitungen, Medien veröffentlichen können. Das ist dann im April passiert, Anfang April. In einer Freitagausgabe hat die kleine Zeitung diese beiden Schmuckstücke groß abgebildet veröffentlicht.
Ja, schauen wir uns so kurz an. Der Artikel liegt hier schon etwas vergilbt, aber hier vor uns, da sind zwei Anhänger drauf, die schauen eher klein aus. Der linke besteht aus zwei kleinen Herzen, in die die Wörter du und am linken und ich am rechten eingraviert sind. Schaut sehr nett und lieb aus. Und der rechte Anhänger, das ist einfach nur, schaut aus wie eine Metallplatte. Links gehen gerade nach unten 5 größer werdende Löcher und rechts sind 4 Löcher mit irgendwelchen eingravierten Nummern darauf. Also schaut technisch irgendwie aus. Aber so sehen diese beiden Anhänger aus.
Richtig, die waren, wie gesagt, 1:1 nachgebildet. Die sind in der kleinen Zeitung in einer Freitagausgabe veröffentlicht worden. Und diese Freitagausgabe hat es damals am Donnerstag am Abend schon in der Kolportage zu kaufen gegeben. Ja. Die sind an den Kreuzungen sind die Verkäufer gestanden, haben an den Straßenkreuzungen die Zeitung verkauft. Sie sind in die Gasthäuser und Lokale gegangen und haben dort die Zeitung verkauft. Und da ist eine Frau, die halt auch die Zeitung kauft, oder Grazerin, hat diesen Schmuck erkannt und hat gesagt, hat die Polizei verständigt und gesagt, ja, ich habe gesehen, wie in einem Juweliergeschäft dieser Schmuck verkauft worden ist. Mhm. Und unabhängig davon hat sich auch ein Juwelier gemeldet, nämlich der Juwelier, der den Schmuck gekauft hat.
Ja.
Und hat gesagt, aber ich habe mir einen Ausweis geben lassen von den Burschen, der mit seiner Freundin da war und mir den Schmuck gegeben hat. Und anhand dieses Ausweises, denn da hat er sich den Namen und die Nummer notiert, hat man feststellen können, dass das ein gewisser Michael V. ist. Ein Lehrling, der bei Lasnitzhöhe, wie wir schon gesagt haben, wohnt und der genau mit dem Burschen identisch ist, der die Prostituierte in der Wohnung attackiert hat, der sie berauben wollte und der 5 Tage nach dem zweiten Mord in Haft gegangen ist. Mhm. Der ist im Häfen gesessen, den hat man dann dazu vernommen und das hat nicht lange gedauert, hat ein Geständnis abgelegt und hat gesagt, ja, die Silvia R. habe ich nicht umgebracht, mit der habe ich nichts zu tun mit dem Mord, aber die Silvia L. Mhm. Das Motiv war lächerlich. Nicht? Er hat die Silvia L. kennengelernt in einem Lokal, hat sich dort einen Pornofilm angeschaut. Wie der Film aus war, hat er die...
Das war so ein Sexkino, glaube ich, wo sie da waren.
Ja, das haben sie in jedem. Nein, war kein Sexkino, war ein ganz normales Nachtlokal, wo die Filme gespielt worden sind. In jedem Lokal haben sie damals die Filme gespielt.
Gibt es heute, glaube ich, nicht
mehr. Und da sind die Prostituierten herumgesessen, haben mit den Leuten was getrunken, es ist geschaut worden. Ja. So, oder sie sind halt dann in Separé mitgegangen, war der übliche Ablauf. Und dieser Bursche hat dann, dieser Michael V., der ja kein Unbekannter für die Polizei war, weil er ja schon eingesessen ist, in U-Haft war, wegen der Geschichte, nicht? Und parallel dazu hat man ja auch schon gewusst, dass er kurz vorher aus der Haft erst entlassen worden ist, weil da dann ist er wegen Notzucht an einer 11-Jährigen eingesessen in Garsten und der ist erst kurz vor dem Mord an der Silvia L. aus dem Gefängnis gekommen. Ja, nicht? Ja, und dieser Bursche hat dann, wie gesagt, gestanden, der hat in dem Lokal die Silvia L. dann nach diesem Film angesprochen, ist mit ihr in die Wohnung mitgegangen und sie hat schon beim Hinaufgehen, wie es die Wohnung, vor der Wohnung, hat sie schon gelacht über sein T-Shirt. Das war ja Winter, er hat ein kurzärmeliges T-Shirt angehabt. Was vorn drauf gestanden ist, weiß ich nicht mehr. Aber sie hat halt gelacht, sie hat ihn ausgelacht und da ist er derartig in Rage gekommen und hat sie dann sofort, wie sie in die Wohnung gekommen sind, hat das attackiert, hat das mit einem Messer gestochen, hat das dann gewürgt, solange bis sie sich nicht mehr gerührt hat. dann wieder eingestochen auf sie, dann hat er die Katze umgebracht, das haben wir eh schon gesagt.
Ja.
Ja, und dann ist er verschwunden mit dem Schmuck. Das hat er alles zugegeben. Es ist dann noch ein weiteres Motiv dazugekommen. Er ist einmal mit einer Kette verprügelt worden von einem Zuhälter, weil er hat sich im Rotlichtmilieu bewegt und die Zuhälter sind nicht zimperlich, wenn du in irgendeiner Form negativ auffällst. Mhm. Und Hass auf Zuhälter und weil sie ihn ausgelacht hat, da ist er explodiert. Er hat dann vor Gericht, ich war ja auch bei der Gerichtsverhandlung dann, gesagt, ich habe durchgedreht.
Ja, da gibt es auch noch einen interessanten Nebenschauplatz da oder eine kleine Szene vor Gericht, die mir noch aufgefallen ist. Er hat sich dann auch entschuldigt für sein Erscheinen. Er hat nämlich ganz lange, zottelige Haare, so richtig 70, 80er Jahre mäßig war er da gekleidet. Was hat er denn damals gesagt? Du hast den Artikel gerade von dir.
Ja, wörtlich ist, ich habe es wörtlich zitiert, ich kann das vorlesen. Ich möchte mich zunächst für mein Aussehen entschuldigen, aber die langen Haare sind das Einzige, was ich noch habe. Das waren seine Worte.
Ja.
Am Anfang, wenn der Richter gefragt hat, schuldig oder nicht schuldig. Und er hat sich natürlich für schuldig bekennt, hat das aber, mittlerweile war er 20 Jahre alt, hat das dann so dargestellt, naja, ich habe halt durchgedreht, weil sie mich provoziert hat und weil ich einen Hassen gehabt habe auf die Zuhälter. Ist mir alles hochgekommen. Das hat der Gerichtsmediziner mehr oder weniger auch bestätigt. Er hat von einem ausgesprochen gefährlichen Täter gesprochen, die schon deshalb, weil praktisch ein nichtiger Grund, das Lachen, das war ja die Verprügelung Zuhälter, war ja kein wirklicher Grund, dass er die Silvia L. umbringt, der hätte können einen Zuhälter umbringen, nicht? Das war, er hat es halt erwähnt, aber das war nicht der Hauptgrund, warum er da zum Mörder geworden ist, sondern der Hauptgrund war, weil sie ihn ausgelacht hat. Und das war ein sehr nichtiger Grund und das hat auch, deshalb hat ihn der Psychiater als sehr gefährlich eingestuft, mit einer sehr hohen Gewaltbereitschaft und niedrigen Hemmschwelle. Ja. Und der Psychiater hat auch nicht ausgeschlossen, dass da eine Mordlust entstanden ist während der Tat. Mhm. Während seiner Handlung, dass er da richtig Mordlust bekommen hat.
Ja.
Er ist aber beschrieben worden als sehr intelligent. Mhm. Er ist aufgewachsen bei seiner Stiefmutter in Gittelfeld. Die hat fleißig mit ihm gelernt. Sonst war es keine intensive Beziehung, aber sie hat fleißig gelernt, fleißig gelernt mit ihm, dass er immer einer der Klassenbesten war oder überhaupt der Klassenbeste war. Und deshalb ist er auch wieder negativ beurteilt worden von den Mitschülern, weil sie gesagt haben, das ist ein Streber. Und wenn nicht der Lehrer einen hingesetzt hätte zu ihm, neben ihm, waren alle ausgewichen, hätte er keinen Sitzen gehabt. Der Lehrer hat gesagt, du setzt dich da zu ihm, zu einem Schüler und du bleibst da sitzen. Sonst hätte er keinen Sitznachbarn gehabt. Ja. Er ist gemieden worden, weil er so ein Streber war oder weil er als Streber gesehen wurde. Er war dann auch sehr pedant und er wollte einfach, dass alles stimmt, was da in der Verhandlung geredet worden ist. Da hat man ihn auch konfrontiert damit und gesagt, dass er der einen Prostituierten 700 Schilling rauben wollte. Und er hat gesagt, nein, das stimmt nicht, das waren in Wahrheit 800 Schilling. Nicht? Mhm. Also er hat dann schon sehr darauf geachtet oder war sehr darauf aus, dass wenn man schon darüber redet, dann muss man die Wahrheit sagen. Nicht? Also es waren nicht 700, sondern es waren sogar 800. Von dem hat ja keiner was gewusst zuerst.
Ja.
Der Psychiater hat dann es sehr gefährlich eingestuft und er hat auch die Höchststrafe gekriegt.
Ja. Und wie hoch war die?
Die Strafe war für ihn, weil er ja ein junger Erwachsener war. Er war zur Tatzeit erst 18 Jahre alt, 20 Jahre Haft.
Ja, und die Prostituierte, die er da eben berauben wollte und dann auch noch mitnehmen nach Fasoltsberg, die hat, glaube ich, dann später oder im Gerichtsprozess auch irgendwann noch einmal gesagt, sie ist sich sicher, wenn sie da mitkommen hätte müssen, dass er auch sie getötet hätte. Also das unterstützt dann auch die Aussage des Psychiaters über die Prognose.
Die ja. Hat natürlich panische Angst gehabt, aber er hat sie dann damals, wie sie unterwegs waren, ich habe das eh schon erwähnt, aus irgendeinem Grund sind sie dann davon abgekommen und er hat sie da einfach gehen lassen.
Ja. Damit haben wir jetzt diesen Raubversuch und die Körperverletzung an der Prostituierten geklärt und damit haben wir jetzt den Mord an der 27-jährigen Silvia L. am 9. Jänner geklärt. Was noch offen ist, ich erinnere daran, ist der Mord an Silvia R. am 7. März 1983. Die Verdächtigen hatten ein Alibi, beziehungsweise man hat gesehen, dass die es nicht sein konnten. Aber dann geschah im Dezember dieses Jahres der Mord an einer gewissen Waltraud K. in ihrem Haus in Deutschlandsberg. Sie ist eine 22-Jährige und sie war aber nicht aus dem Rotlichtmilieu. Was ist damals passiert in Deutschlandsberg?
Diese 22-jährige Frau hat einen fixen Freund gehabt, der hat in Salzburg gearbeitet, ist nur am Wochenende nach Deutschlandsberg gekommen und hat halt in der Zeit, wo der nicht da war, kurz vor, bevor sie sterben hat müssen, einen gewissen Gerhard G., einen 17-jährigen Lehrling, kennengelernt und hat den in die Wohnung mitgenommen. Der ist zudringlich geworden, da hat sie aufgefordert zu sexuellen Handlungen und sie hat abgelehnt und das war ihr Todesurteil. Er hat sie erwürgt und hat sich dann noch an der Leiche vergangen und ist dann zur Gendarmerie und hat gesagt, ich habe meine Freundin umgebracht. Und hat sie widerstandslos festnehmen lassen, noch am selben Tag. Ich habe diesen Mord bearbeitet, ich habe aktuell Dienst gehabt, ich hinkommen bin, ist ja schon auf dem Gendarmerieposten gesessen, da haben wir Fotos gemacht von ihm. Also der hat da keine Anstalten gemacht, der war möglicherweise, war er ausgeforscht worden, wahrscheinlich sogar, aber nicht so schnell, nicht so rasch. Er hat sich einfach gestellt.
Ja.
Warum?
Ist ja unklar, aber können wir nicht beantworten. Er wurde natürlich sofort verhaftet. Es gab eine Mordanklage, aber es wird sich herausstellen, dass er auch mit dem Mord an Silvia R. in Verbindung steht, beziehungsweise der Täter ist eigentlich. Wie hat man dann diese Verbindung herstellen können oder ihm das nachweisen können?
1984, und zwar im März 1984, praktisch ein Jahr nachdem die Silvia R. umgebracht worden ist, hat man die Verbindung zu ihm direkt herstellen können. Und zwar deshalb, es ist der Chef von der Raubgruppe in Graz, der Hans Wurm, hat natürlich, wie halt das damals üblich war und wie es heute noch üblich ist, aber damals vor allem, weil da hat man ja davon gelebt, von Informationen aus der Unterwelt, aus der Halbwelt, aus dem Rotlichtmilieu. Und da ist ein Tipp gekommen von so einem Informanten, der gesagt hat, da gibt es einen, der sitzt in der Kalau und da ist eine Waffe verkauft worden. Das hat er gehört. Aber er hat keine näheren Informationen gehabt, außer dass diese Waffe in Deutschlandsberg angeboten worden ist oder verkauft worden ist. Den Verkäufer hat er gekannt. Die Polizei ist dann hingefahren, die Grazer Polizei hat mit diesem Käufer in Deutschlandsberg gesprochen und der hat gesagt, ja, diese Waffen habe ich vom Gerhard G., der hat mir die angeboten, ich habe es gekauft und irgendwie ist mir gleich aufgefallen, dass das nicht ganz koscher ist. Und ich habe halt dann ihn gefragt, was das mit der Waffe auf sich hat und der hat gesagt, naja, der hat er von Graz, der hat er von einer Prostituierten, bei der hat er nichts gezahlt und hat dann so angedeutet,
eine
Würgebewegung gemacht, mehr hat gesagt, hat er nichts dazu und der hat das nicht geglaubt, hat da keine Schlüsse daraus gezogen. Aber wie er dann halt im Laufe der Zeit, irgendwie ist ein mulmig geworden und der hat die Waffen an einen Gastwirt weiterverkauft.
Ja.
Dann hat man versucht, die Waffe sicherzustellen, das ist dann gelungen, das war auf der Hebamme oben, der Gastwirt hat die Waffe noch gehabt. Dann hat man festgestellt, dass das diese Waffe sein könnte. Beweis hat man ja keinen gehabt, weil die Nummer herausgeschnitten war. Aber trotzdem, der Wurm ist mit dieser Waffe dann in das Gefängnis, in die Kalau, hat es dem Gerhard G. hingelegt, hat ihm Fotos von der Silvia R. hingelegt und hat gesagt, na Gerhard, was sagst du dazu? Gestehst gleich da, was ist los? Und der hat gleich gestanden und gesagt, ja, ich habe auch die rumgebracht. Grund war auch Raub. Er wollte Geld von ihr. Es ist zur Auseinandersetzung gekommen. Er hat sie niedergeschlagen, er hat sie gewürgt, er hat sie dann mit dem nassen Handtuch noch zusätzlich gedrosselt und ist dann mit dieser Pistole und mit dem Schlüsselbund geflüchtet. Mit dem Moped hat er mitgehabt. Er hat ja keinen Führerschein gehabt, kein Auto. ist mit dem Moped geflüchtet und kein Mensch wäre auf den Geg, auf den Gerhard G. kommen, wenn er nicht sich selber durch diese Pistole verlor, nicht?
Ja. Ja, und damit sind alle drei, beziehungsweise eigentlich vier Kriminalfälle, waren es dann ja insgesamt, gelöst. Wie ging das für Gerhard G. vor Gericht aus?
Wie ging es aus? Er hat auch die Höchststrafe, die möglich war, bekommen. Das waren, glaube ich, 15 Jahre Gefängnis.
Und ja, er war ja noch ganz jung, muss man dazu sagen.
Nee, er war ja erst 17 Jahre und da hat es ja einen eigenen Strafrahmen gegeben, ja. Bis zu 14 bis 18. Und der Gerhard G. ist beschrieben worden, vielleicht, dass wir ein bisschen was zu seiner Persönlichkeit haben. Ist beschrieben worden als labiler, ruheloser Typ. Er zog immer wieder planlos umher, als sich sein Vater das Leben genommen hat. Sein Vater hat Selbstmord begangen. Das hat einfach nicht verkraftet und der ist abgedriftet. Hat dann selber einen Selbstmordversuch unternommen, wurde gerettet und hat zwischen den beiden Morden in Salzburg gearbeitet. Mhm. Aber es war so ein ähnlicher Typ wie der Michael V., also labil, ruhelos, gewaltbereit. Es war ja genauso viel Gewalt im Spiel, als wie beim Mord von der Silvia R. war ja mindestens so viel Gewalt im Spiel wie bei der Silvia L.
Ja, also durchaus möglich, dass wenn man diese beiden damals nicht gefasst hätte, dass es noch weitere Todesopfer hätte geben können.
Ja, das ist durchaus möglich. Aber weil diese beiden Fälle, wie gesagt, von dieser Gewaltbereitschaft her schon mal so ein eindeutiges Bild ergeben haben, haben wir gesagt, das kann nur ein Täter sein.
Wir haben jetzt schon über einige Parallelen zwischen diesen drei bzw. vier Kriminalfällen gesprochen. Es gibt aber weitere Parallelen über einen der Beteiligten zu einem Fall, über den wir schon einmal gesprochen haben, Hans.
Ja, das ist die Gerlinde R. Das ist die zweite Frau vom Werner R., die ebenfalls Prostituierte, Wohnungsprostituierte war und die ebenfalls umgebracht worden ist. Das war Ende der 80er Jahre. Die auch wiederum von ihrem Ehemann gefunden worden ist, der sich auffällig verhalten hat am Tatort, der deshalb wieder unter Verdacht geraten ist, aber dem er auch wieder nichts nachweisen hat können. Und dieser Werner R. hat dann im Zuge einer Schießerei in seinem Nachtlokal in der Oststeiermark einen Kontrahenten erschossen und hat dafür 20 Jahre ausgefasst.
Ja, lieber Hans, danke, dass du uns diesen spannenden Fall, oder eigentlich sind es ja mehrere, vom Beginn eigentlich deiner Karriere als Kriminalreporter aus dem Jahr 1983 bzw. 84 mitgebracht hast. Ein Hinweis noch an alle Hörerinnen und Hörer und an dich auch gern, falls du Zeit hast. Am 24. Mai findet in Graz im Schauspielhaus das Podcast-Festival der kleinen Zeitung statt. Es kommen viele, viele spannende Gäste. Es gibt so Crossover-Folgen. Es wird auch eine Crossover-Folge von Delikt geben. Wir werden was gemeinsam mit True Crime Austria machen und es wird sicher ein sehr interessanter Nachmittag am 24. am Samstag ist es. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns gute Bewertungen gebt oder vielleicht eine nette Rezension schreibt oder sonst irgendwie Nachrichten zukommen lässt auf Spotify oder direkt an mich an david.knees@kleinezeitung.at. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Danke.